Showdown im Nahen Osten. Ein US-Analyst ist überzeugt, der Krieg im Iran ist beschlossene Sache. In unserem Schwerpunkt, Andrew ist wieder frei. Doch der Epstein-Skandal geht weiter. Sogar eine deutsche Regierungspartei könnte nun in den Sumpf des Pedo-Verbrechers geraten. Und der Skandal um giftige Babymilch wird immer größer. Jetzt gab es sogar die ersten toten Babys. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu den aktuellen Entwicklungen in der Epstein-Affäre kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Freitag. Seit 2 Wochen sitzt die Ärztin Bianca Witschel hinter diesen Gefängnismauern. Hier Archivbilder. In der JVA Chemnitz soll sie weitere rund 1,5 Jahre verbringen. Witschel hatte in der Corona-Zeit unter anderem Maskenatteste ausgestellt. Am heutigen Freitag versammelten sich Unterstützer vor der Haftanstalt in der sächsischen Industriestadt. Sie forderten die Freilassung Witschels. Bilder des Protestes finden Sie auf unserem Telegram-Kanal. Parallel wächst der Druck der Öffentlichkeit. Eine Petition zur Freilassung der Medizinerin hat inzwischen knapp 40.000 Unterschriften. Darin wird nicht nur ihre Entlassung verlangt. Gefordert wird auch eine juristische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen sowie eine Amnestie für Ärzte wie Dr. Witschel. Im Machtpoker zwischen den USA und dem Iran verschärft sich der Ton weiter. US-Präsident Donald Trump setzte Teheran jetzt eine Frist von 15 Tagen. Der Iran solle ein Abkommen zu Washingtons Bedingungen schließen. Andernfalls würden, so wörtlich, schlimme Dinge geschehen. Die Reaktion aus Teheran folgte prompt. Die iranische UNO-Botschaft drohte mit Angriffen auf US-Militäreinrichtungen in der Golfregion. Unterdessen warnt der frühere US-Offizier und Analyst Scott Ritter in der Sendung von Judge Napolitano vor einer möglichen Eskalation. Er geht von einem Angriff auf den Iran aus, mit einer Mischung aus Militärschlägen und organisierten inneren Unruhen. Kriegsminister Pete Hegseth spiele dabei nur eine Nebenrolle, so Ritter.
Donald Trump hat die Entscheidung getroffen, anzugreifen, wenn die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Aber das ist noch nicht der Fall. Hegseth ist kaum beteiligt. Das ist vor allem eine Sache der CIA. Der Geheimdienst schafft im Iran die Voraussetzungen für einen Regime-Change.
In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi hat der globale Gipfel für künstliche Intelligenz begonnen. Zu den Teilnehmern zählen hochrangige Vertreter der Tech-Branche, darunter Google-Chef Sundar Pichai sowie Sam Altman, der Leiter des KI-Entwicklers OpenAI. Auch die Vereinten Nationen sind präsent. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte in seiner Rede künstliche Intelligenz in den Dienst der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu stellen. Der Milliardär Bill Gates hatte seine Teilnahme am KI-Gipfel kurzfristig abgesagt. Als Folge der Epstein-Enthüllungen? Und um das Thema künstliche Intelligenz geht es auch in unserem Interview des Tages mit Cornelia Kirchweger, gleich in dieser Sendung. Nach 11 Stunden in Polizeigewahrsam wurde Ex-Prinz Andrew gestern Abend wieder freigelassen. König Charles wie auch Prinz William und dessen Ehefrau Kate distanzieren sich von ihrem skandalträchtigen Verwandten. Das Gesetz müsse seinen Lauf nehmen, so der König. Doch es werden bereits Forderungen nach dem Rücktritt von König Charles laut, so sagte der britische Journalist Dan Wooten.
There are a whole load of scenarios here.
Es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, in denen König Charles aufgrund der aktuellen Ereignisse abdanken müsste. Denn im Vereinigten Königreich leitet er den Gerichtshof. Das ist der Gerichtshof des Königs. Und jetzt könnte sein Bruder Andrew möglicherweise vor Gericht gestellt werden. Er wurde zwar noch nicht angeklagt, aber wir bewegen uns in diese Richtung. Derzeit laufen 9 polizeiliche Ermittlungen zu Andrews Verbindungen zu Epstein, bei denen es um Sexhandel geht. Der ehemalige Premierminister Gordon Brown hat jetzt ein 5-seitiges Memorandum an mehrere Polizeibehörden übermittelt, über den Lolita Express und wie dieser möglicherweise zum Sexhandel mit Frauen in die königlichen Paläste genutzt wurde. Ich möchte Ihnen nur das Szenario schildern, dass Andrew vor dem Gerichtshof des Königs, dem Gerichtshof seines Bruders, landet. Denken Sie daran, dass es im Vereinigten Königreich nur eine Person gibt, die nicht wegen einer Straftat angeklagt werden kann. Das ist der König. Und er sagt, nun, mein Bruder wusste davon. Und mein Bruder hat Virginia Giuffre 1,5 Millionen Pfund Schweigegeld gezahlt. Es scheint unhaltbar, dass Charles auf dem Thron bleiben kann.
Für Spekulationen sorgte darüber hinaus der vermeintliche Selbstmord des Missbrauchsopfers von Andrew und Epstein, Virginia Giuffre, vor knapp einem Jahr. Doch laut Giuffres Vater könne seine Tochter auf keinen Fall Selbstmord begangen haben. Jemand müsse ihr zugesetzt haben, sagt er wörtlich in einem Interview. Wenig Hoffnung auf echte Konsequenzen für den Bruder des Königs hat hingegen etwa Aufdeckerjournalist Oliver Janich. Er kommentiert zum Fall Andrew. Ich denke, da kommt nichts raus. Vermutlich wollen die eher Dokumente sichern und verschwinden lassen. Doch wie sehen das eigentlich die Bürger in Berlin? Wird es Konsequenzen für Andrew geben?
Ich finde es unmöglich und ich denke, wenn er nicht der Bruder des Königs gewesen wäre, wäre er jetzt noch in Haft. Da sieht man wieder mal, was Macht, Beziehung und Geld ausmachen.
Also ich glaube, wir, die da so von außen zuschauen, die haben da wahrscheinlich den wenigsten Blick drauf, was da so wirklich passiert.
Du bist halt ein Prinz, ne? Ja, der wird wahrscheinlich dann freigekauft oder so. Nö, also ich glaube, da kommt nichts. Also man hofft natürlich, dass da was kommt.
Glaube ich nicht. Da sind zwar, weiß ich, wie viele 100.000 Akten rausgekommen, aber
3 Millionen sogar.
Aber sind auch wieder viele Schwärzungen bei. Und wer hat denn im Grunde genommen entschieden, welche veröffentlicht werden? Das ist ja auch noch so eine Sache.
Geraten nun auch die Sozialdemokraten in den Epstein-Sumpf. In den Akten taucht auch der Name der früheren SPD-Referentin Philippa Siegel-Glöckner auf. Sie war von 2018 bis 2020 als Expertin und Beraterin im Bundesfinanzministerium tätig. Doch sie könnte noch andere Funktionen erfüllt haben. So heißt es in einer E-Mail an Epstein. Philippa beginnt eine Stelle beim deutschen Super-Elite-Geheimdienst, wo sie im Finanzministerium eingesetzt wird, um Geldflüsse zu verfolgen. Der Ökonom Stefan Homburg kommentiert dies mit den Worten: SPD im Epstein-Sumpf. Siegel-Glöckner wurde laut Epstein-Files beim Geheimdienst und Bundesministerium für Finanzen platziert, war Referentin bei Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt, gründete eine NGO und gilt als Zerstörerin der Schuldenbremse. Und weiter schreibt Homburg, ihre, Zitat, pompöse NGO werde unter anderem von George Soros finanziert. Doch die dokumentierten Vorwürfe gegen Siegel-Glöckner reichen noch weiter. Bis hin zu, Zitat, Pandemieschwindel mit Tony Blair und Gates, Klimaschwindel und unfassbare finanzpolitische Vorstellungen. Und noch eine weitere Verbindung ist hochbrisant. Siegel-Glöckner und Olaf Scholz seien tief in den Wirecard-Skandal verstrickt. Wirecard könnte sogar ein Geheimdienstprojekt gewesen sein, wie BSW-Politiker Fabio De Masi vermutet. Laut Homburg lasse sich nur durch politische Deckung erklären, warum der Betrug so lange funktionierte. Von den Vorwürfen zum SPD-Sumpf ist in den Mainstream-Medien nichts zu hören, kritisiert auch Stefan Homburg. Ein umfassendes Bild finden Sie hingegen nur in wirklich freien, alternativen Medien. Um unsere Aufklärungsarbeit weiter fortsetzen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Im Herbst des vergangenen Jahres erschütterte der Fall Maria K. Österreich. Die Salzburgerin hatte sich dem Islamischen Staat angeschlossen. Nach ihrer Rückkehr wurde sie zu 2 Jahren Haft verurteilt. Doch Maria K. ist kein Einzelfall. Rund 60 IS-Rückkehrer sollen sich derzeit in Österreich aufhalten. Zumindest laut den letzten verfügbaren Angaben aus dem Frühjahr 2025. Seitdem herrscht auffällige Stille. Das Bundesinnenministerium gibt sich zugeknöpft. Eine parlamentarische Anfrage beantwortete Innenminister Gerhard Kahner in dieser Woche ausweichend. Ob IS-Rückkehrer von der Polizei überwacht werden, wollte er nicht sagen. Der Begriff Überwachung sei nicht ausreichend determiniert, also definiert. Auch zu den Kosten der behördlichen Beobachtung gibt es keine Zahlen. Offiziell heißt es, eine Statistik existiert nicht und sie soll auch nicht erhoben werden. Die Begründung des Ministeriums lautet, aus Gründen der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. In vielen europäischen Ländern verschwindet das Bargeld zunehmend aus dem Alltag. Doch der Widerstand wächst. Auch in Liechtenstein. In Vaduz wurde am Donnerstag offiziell die Bargeldinitiative eingereicht. Initiator ist Jürgen Schädler. Gemeinsam mit Herbert Elkuch, dem Gründer der Oppositionspartei Demokraten pro Liechtenstein und langjährigen Abgeordneten. Ihr Ziel, das Recht auf Münzen und Scheine. Nun prüft die Regierung das Anliegen. Gibt auch der Landtag grünes Licht, haben die Initiatoren 6 Wochen Zeit, um 1.000 Unterschriften zu sammeln. Insgesamt sind rund 21.000 Liechtensteiner stimmberechtigt. Auf 1 war bei der Übergabe vor Ort und hat mit den Initiatoren der Bargeldinitiative gesprochen.
Mit der Umsetzung dieser Initiative soll gewährleistet werden, dass Bargeld bei Konsum- und Dienstleistungszahlungen ohne Nachteile als Zahlungsmittel anzunehmen ist. Uns ist auch wichtig zu betonen, dass diese Initiative sich nicht gegen digitale Zahlungsmöglichkeiten richtet, sondern dass dies parallel laufen soll. Also es soll Bargeld und Digitalzahlungen möglich sein in Liechtenstein und nicht oder.
Wir möchten, dass das Bargeld auch in Zukunft verwendet werden kann. Und mit dieser Bargeldinitiative möchten wir das gesetzlich verankern, dass Bargeld angenommen werden muss. Mittlerweile sind eigentlich 2 Zahlungssysteme, einmal ist das digitale und einmal mit Bargeld. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie Angst haben muss vor der digitalen Zahlung. Also das ist nicht gegen die digitale Zahlungen gerichtet, sondern das Bargeld soll als Ergänzung dazu bleiben.
Die vollständigen Interviews mit Jürgen Schädler und Herbert Elkuch finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Skandal um giftige Babymilch von Nestle und Danone zieht immer weitere Kreise. Erst jetzt wurde bekannt, dass Kleinstkinder in 7 Ländern erkrankt sind. In Österreich wurden 4 erkrankte Babys an die EU-Behörden gemeldet, die teilweise auch im Krankenhaus behandelt werden mussten. Doch die Dunkelziffer liegt laut Lebensmittelorganisation Foodwatch viel höher. Dort gingen rund 200 Meldungen ein, mit teils schweren Symptomen der Babys. Besonders skandalös. Öffentlich sei der Eindruck vermittelt worden, in Österreich gäbe es gar keine erkrankten Babys, während gleichzeitig die Vergiftungen an die EU-Behörde gemeldet wurden. In Frankreich sind sogar 3 Babys nach Gabe des Milchprodukts verstorben. Doch laut dem Gesundheitsministerium könne ein Zusammenhang wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. In der Schweiz konnte unter 20 Meldungen kranker Babys in 2 Fällen das Bakteriengift nachgewiesen werden. Für Deutschland sind bislang keine Fälle bestätigt. Die Organisation Foodwatch rät übrigens dazu, die betroffenen Milchprodukte nicht zurückzugeben, obwohl die Hersteller dazu auffordern. Denn damit könnten wichtige Beweismaterialien gesichert werden. In Osterhofen in Niederbayern hat der politische Aschermittwoch der bayerischen AfD stattgefunden. Die Oppositionspartei erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle. In den Umfragen befindet sich die AfD im Aufwind, auch in Bayern. Gleichzeitig sorgen Berichte über mutmaßliche Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt für negative Schlagzeilen. Gegenüber auf 1 nahm nun die bayerische Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner Stellung. Sie betonte, dass AfD-Anhänger massiven Anfeindungen ausgesetzt seien, mit Auswirkungen auf die Auswahl von Mitarbeitern.
Unsere Partei wird seit jeher verhetzt, unsere Leute werden verhetzt. Und es ist einfach wichtig, dass man hier Menschen hat, denen man vertrauen kann. Und ich denke, jeder Abgeordnete muss selber wissen, wen er einstellt und wie er sein Büro aufstellt.
In Bayern kommt die AfD aktuell auf 19%. Die Mehrheit der Koalition aus CSU und Freien Wählern schrumpft. Setzt die AfD nach der nächsten Wahl auf eine Regierungsbeteiligung an der Seite der Christsozialen von Ministerpräsident Markus Söder? Landeschef Stefan Protschka schloss dies erkennbar nicht aus.
Was dann 2028 dabei rauskommt, das steht noch in den Sternen, ich habe keine Glaskugel. Mir ist es wichtig, dass wir stark werden, dass wir so stark werden, dass ein Regieren ohne uns nicht mehr möglich ist.
Und damit zum Interview des Tages und noch einmal zum Thema künstliche Intelligenz. Da befragte ich auf 1-Redakteurin Cornelia Kirchweger unter anderem, wird KI den Menschen zumindest in der Arbeitswelt bald überflüssig machen?
Das ist die große Frage und dieser rosa Elefant steht im Raum und zwar überall, sollte eigentlich überall in den Kanzleien der Regierungschefs stehen, aber niemand fasst ihn an. Niemand wagt ihn zu berühren. Es wird beschönigt. Ich habe gestern zum Beispiel gesehen, eine Sendung, da geht es schon um Personal, also Aufnahme von Recruitment, nennt man das. Alles wird mit der KI gelöst. Aber es gibt da sensible Bereiche, die ganz genau von Menschen kontrolliert werden, nämlich man darf keine rassistischen oder sprachlichen und so weiter Ausnahmen machen bei der Aufnahme von Personal. Und das ist laut dem EU Digital Service Act so reguliert. Früher in den Industrialisierungswellen sind viele neue Jobs entstanden. Das passiert jetzt nicht mehr. Weil entweder ersetzt die KI die Jobs total oder die Menschen, die oft sehr hochqualifiziertes Wissen haben, müssen einen Teil dessen, was sie wissen, der KI überlassen. Das wird erzwungen so vom Arbeitsplatz. Man spricht von einer Entwertung der Mitte, weil es trifft da jetzt nicht mehr die Blue-Collar-Worker oder wie es so schön heißt, sondern das sind Leute aus Recht, Finanzen, Verwaltung, Standardcode-Programmierer, die alle ein sehr, sehr großes Wissen haben und auch ein lang erworbenes Wissen und auch investiert haben in ihre Ausbildung. McKinsey Global Institute sagt, bis 2030 sind 400 bis 800 Millionen Arbeitsplätze weg. Und weltweit müssen sich 14% der arbeitenden Bevölkerung weltweit, 14% umorientieren. Umorientieren heißt aber nichts anderes. Entweder ich muss ein KI-Spezialist werden, weil das ist die Kenntnis, die man verlangt in Zukunft, oder ich muss viele meiner Qualifikationen an die KI abtreten, weil die das schneller macht, effizienter, fehlerfreier, sie wird nicht müde, sie kann nicht krank werden. Das passiert alles und bei vielen ist aber eine Umorientierung bildungstechnisch gar nicht möglich. Ich kann jetzt nicht jemanden, der zum Beispiel im Lager gearbeitet hat, sein Leben lang umorientieren auf einen, weiß auch nicht, KI-Programmierer oder sowas. Übrig bleiben die hochbezahlten Strategen, die die KI steuern, die machen Milliarden Gewinne. Was ich jedem Jugendlichen heute raten würde, er soll ein Handwerk lernen, das ist nicht so einfach durch die KI ersetzbar, wenn ich eine Waschmaschine reparieren muss, Fernseher, was immer, einen tropfenden Wasserhahn wird nicht die KI daher marschieren. Und auch in Berufen wie der Pflege, Masseur und so weiter, wo der Mensch da ist, wo man auch Empathie braucht und so weiter, dass wir die KI nicht erledigen können. Es ist natürlich traurig genug, wenn dann allein diese Jobs übrig bleiben, was macht der Rest? Und das ist sozialpolitischer Sprengstoff, denn was mache ich mit den Massen an freigesetzten Menschen oder die sich nicht umorientieren können? Und dann kommt noch etwas. Auch wenn ich diesen Leuten jetzt ein Grundentgelt gebe, wie ja schon diskutiert wird, dann kommt die Sinnkrise, weil viele Menschen definieren sich ja über die Arbeit. Ich bin hier etwas wert, ich werde gebraucht, ich leiste etwas, ich bin gut. Das kommt dazu. Es wird dann große psychologische Probleme geben. Das heißt, da werden die Psychiater wieder Feste feiern oder die KI. Mit der kann ich über das im Übrigen auch schon reden, habe ich alles abgetestet, kriege ich ganz gute Tipps. Die Diskussion ist eine Robotersteuer, weg von der Arbeitsbesteuerin hin zu Kapitalerträgen und zur KI-Infrastruktur. Aber das ist eine politische Entscheidung und die Frage ist, ob die Unternehmen da mitmachen werden. Und es wird spannend, der Elon Musk hat schon gesprochen von einem neuen Gesellschaftsvertrag, der nötig sein wird.
Abschließend noch Stichwort KI-gesteuerte Kriege von KI-gesteuerten Menschen. Wohin geht die Reise?
Ja, wir sind ja schon mittendrin. Die KI steuert jetzt schon Kriege. Elon Musk hat mit SpaceX die weltweit größte Satellitenkonstellation. Er hat jetzt ungefähr 9600 Satelliten im All. Ich bezweifle ja, dass Elon Musk allein hinter diesem ganzen Konglomerat steht. Also ich nehme an, er ist nur ein Mann, den man nach vorne schiebt. Dahinter werden wahrscheinlich Militär und Pentagon stehen. SpaceX betreibt Starlink. Starlink stellt Breitbandinternet zur Verfügung in allen Gegenden der Welt, wo es keine Leitungen gibt und so weiter. Auch in Afrika, habe ich gelesen, wird jetzt schon angeboten. Wobei $35 für Monatsabo in Afrika ein Heidengeld ist. Aber es gibt Leute, die sich leisten können. Was ist jetzt passiert im Ukraine-Russland-Krieg? Starlink wurde abgedreht, angeblich. Russland war im Blindflug. Kriege werden mit KI geführt. Was sagt Elon Musk jetzt und auch Google? Wir wollen die Rechenzentren ins All verlegen, weil erstens einmal brauche ich dort keinen Grund, ich brauche kein Wasser zum Kühlen und der Strom kommt aus den Solarsatelliten, die ich nur in der Sonnenumlaufbahn führe. Und der Krieg von da oben ist wunderbar, weil ich habe kürzere Reaktionszeiten. Ich kann autonome Drohnenschwärme dort ohne Problem koordinieren. Ich kann Hyperschallraketen abwehren, weil mir die KI in Sekunden, Millisekunden die Route vorberechnet. Und ich kann auch die Kommunikation der Gegner stören. Das ist von da oben viel leichter, weil ich keine Widersacher habe. Und wer die Satelliten kontrolliert, der kontrolliert den Krieg.
Das vollständige Gespräch mit Cornelia Kirchweger finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.